Wir sind in einer Predigtreihe über das Vaterunser und ich muss mich jetzt mit diesem Mikro hier so ein bisschen arrangieren, mal gucken, ob das, wie das klappt. Ich denke, so geht's ganz gut. Ich bete zu Beginn noch. Vater, ich danke dir für das Vaterunser. Danke, Jesus, dass du uns einen Weg vorgezeichnet hast, den wir gehen können. Einen Weg zur Erkenntnis Gottes und einen Weg eben zu dieser Herzensbeziehung, wie Gerd das vorhin auch schon angesprochen hat. Danke, Herr, dass es unser aller Sehnsucht ist und noch mehr unser aller Sehnsucht werden soll, dass wir dich kennen. Dass wir wirklich die Leute sind, die du sagst, das sind meine Leute, wo wir sagen, das ist unser Gott und wir gehören zusammen. Herr, danke, dass du uns das verheißen hast und dass das Vaterunser darin eine entscheidende Rolle spielt. Ich bitte dich, dass du uns heute Nachmittag die Herzen öffnest, dass du uns die Ohren öffnest, die Augen öffnest, die inneren Augen, dass wir erkennen und verstehen. Auch das, was über den Verstand hinausgeht, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns göttliche Erkenntnis gibst durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Vaterunser steht in Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 13. Und das ist jetzt schon die dritte Predigt zum Vaterunser. In dem ersten haben wir über diese 2, 3 Verse gesprochen, die vor dem Vaterunser stehen. Und dann haben wir über Vaterunser gesprochen, über Gottes Name, Vater. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Teil. Und da geht es, wie ihr hier schon seht, geheiligt werde dein Name. Noch ganz kurz zum Vaterunser an sich. Ich hatte das ja schon vor 2 Wochen erklärt. Das Vaterunser ist wie ein Reiseführer. Bei einem Reiseführer gibt's 3 Stufen, würde ich mal so sagen. Die erste Stufe ist, du guckst dir das Inhaltsverzeichnis an. Die zweite Stufe ist, dass du dir die einzelnen Artikel durchliest, was es für Orte zu bereisen gibt in diesem Land oder in der Stadt, in die du fahren möchtest. Und die dritte Stufe ist, dass du tatsächlich dahin fährst, tatsächlich den Ort besuchst und es nicht nur eine theoretische Erkenntnis aus einem Reiseführer ist, sondern tatsächlich zu einem Erlebnis wird und zu etwas, was zu dir gehört. Und genauso ist es mit dem Vaterunser. Wenn wir das Vaterunser aufsagen, dann ist es wie, als ob wir das Inhaltsverzeichnis vorlesen. Und jetzt bei dieser Predigtreihe ist es wie, als ob wir uns die einzelnen Artikel durchlesen, aber an den Ort selber zu gehen, das obliegt euch, das müsst ihr tun im Gebetskämmerlein. Und das ist die Herausforderung für jeden Einzelnen oder die Einladung vielmehr für jeden Einzelnen, diese Orte, die wir hier jetzt besprechen, aufzusuchen. Halleluja. Geheiligt werde dein Name. Ich glaube, das ist der Part im Vaterunser, der die meisten Rätsel aufgibt. Zumindest wenn wir uns einzeln mal wirklich Gedanken darüber machen, was wir hier eigentlich aufsagen oder was wir eigentlich hier beten, dann ist geheiligt werde dein Name eigentlich recht mysteriös. Wieso muss der Name Gottes geheiligt werden? Gott an sich ist ja schon heilig und er kann nicht irgendwie noch heiliger werden. Und wir nehmen an, sein Name ist ja auch irgendwie heilig. Warum muss der jetzt noch heiliger werden und wieso muss ich dafür beten, dass der Name Gottes geheiligt wird? Und wir könnten jetzt sehr erfinderisch werden, was die Erklärung angeht und irgendwie da interessante Theorien entwerfen. Aber ich denke, dass die einfachste Erklärung dafür in der Bibel selbst zu finden ist, und dass die Bibel erklärt. Und dementsprechend werden wir heute relativ viele Bibelstellen ansprechen, um diese Bitte, geheiligt werde dein Name, zu erklären. Denn wir müssen verstehen, Jesus redet nicht zu Deutschen im 21. Jahrhundert, sondern Jesus redet zu Juden im 1. Jahrhundert, die eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Geschichte hinter sich haben und die ganz andere Grundlagen und Voraussetzungen haben, als wir sie heute haben. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, okay, was ist denn der Hintergrund der Leute gewesen? Was wussten die denn, was wir nicht wussten? beziehungsweise was für ein Mindset hatten sie, was für einen Hintergrund hatten sie, gedanklichen Hintergrund, wenn sie das gehört haben. Und deswegen gehen wir jetzt zu Punkt 1, das Konzept des Namens Gottes, der Name Gottes. Ihr müsst jetzt die Bibelstellen, wenn ihr mitschreibt, einfach nur notieren, ihr müsst sie nicht unbedingt alle aufschlagen, ihr dürft sie natürlich aufschlagen, wenn ihr das wollt. In 4. Mose Kapitel 6, Verse 22 bis 27, steht der priesterliche Segen, auch aaronitischer Segen genannt. Ich lese euch den mal vor. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und jetzt ist der Schlüsselvers, Vers 27. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Und ich will sie segnen. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. So, die Priester hatten die Aufgabe, das Volk im Namen Gottes zu segnen. Und deswegen kommt auch dreimal der göttliche Name Jahwe drin vor, in diesem Segnungsgebet. Und sie hatten die Aufgabe, durch diesen Segen wurde der Name Gottes auf die Kinder Israels gelegt. Und da sehen wir, dass da eine ganz starke Verbindung da ist zu dem Volk Gottes und dem Namen Gottes. Der Name Gottes ist untrennbar mit dem Volk Gottes verbunden. Und das hatte in besonders alttestamentlichen Zeiten eine riesige Bedeutung. Und auch zu neutestamentlichen, wir werden dann auch noch zu anderen Schriftstellen im Neuen Testament gehen. Dieser Segen hier, der Aaron sprechen soll, ist sehr persönlich. Und er sagt, auf jeden einzelnen von ihnen wird der Name Gottes gelegt. Das heißt, da, wo ich hingehe, geht der Name Gottes mit. Wenn ich rede, ist der Name Gottes mit im Spiel. Bei dem, was ich tue, ist der Name Gottes mit im Spiel. Wenn wir miteinander zu tun haben, ist der Name Gottes mit im Spiel. Also es geht hier nicht nur eine fromme Zeit im Gottesdienst, wo irgendwie so eine sakrale Atmosphäre ist und dann hören wir den Namen Gottes andächtig an, sondern überall, wo wir hingehen, nehmen wir den Namen Gottes mit, weil er auf uns gelegt wurde. Denn genauso wie Aaron den Namen Gottes auf die Kinder Israel gelegt hat, so hat ein anderer Hohepriester, nämlich Jesus Christus, auf uns genauso den Namen Gottes gelegt. Wir sind untrennbar mit ihm verbunden. Wenn ich also etwas tue, dann tue ich das immer im Namen Gottes, weil ich mit ihm verbunden bin. Jede selbstlose Tat der Liebe, der Name Gottes ist mit dabei. Jede versteckte heimliche Sünde, von der niemand weiß und von der auch niemand wissen soll, der Name Gottes ist mit dabei. Immer wenn ich heuchle und im Gottesdienst so fromm und so lieb tue, der Name Gottes ist mit dabei. Wenn du jemanden dienst und niemand sieht das, der Name Gottes ist mit dabei. Fünfte Mose 28, Verse 9 und 10. Fünfte Mose 28, Verse 9 und 10. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Der Name Gottes war über das Volk Gottes oder ist über das Volk Gottes ausgerufen. Und wenn dann Mose sagt hier, wenn dann wenn das Volk Israel in das Land kommt und dann das Land erobert, alle umliegenden Völker werden sehen und werden erkennen, so wie sich dieses Volk verhält, so wie dieses Volk gesegnet ist, so wie dieses Volk umgeht, ihre Gesetze, ihre Gebote, ihr Gottesdienst, der Name Gottes ist über ihnen ausgerufen und sie werden sich vor ihnen fürchten. Der Name Gottes ist direkt mit den Kindern Gottes verbunden. Und im Bild der Vater-Sohn-Beziehung oder Vater-Tochter, Vater-Kind-Beziehung, sage ich mal, im Bild der Vater-Kind-Beziehung wird es noch viel deutlicher. Meine Kinder tragen meinen Namen. Und egal, wo die hingehen und egal, was sie machen, die werden meinen Namen tragen. Die heißen nun mal so. Der Nachname, ja. Auch wenn er nicht schön ist. Auch wenn ich irgendwie einen besonderen Namen gerne hätte, das ist mein Name und den habe ich an meine Kinder weitergegeben und die werden ihn tragen, ihr ganzes Leben lang, außer eventuell sie heiraten und dann, na egal, gut, in dieses Thema gehe ich jetzt lieber nicht rein. Gibt es ja auch kontroverse Ansichten. Gut, wir tragen den Namen des Vaters. Und es gibt auch heute noch Kulturen, also bei uns ist das jetzt nicht mehr so stark, aber es gibt andere Kulturen, wo das besonders, also ich habe ja sehr viel mit Arabern zu tun, in der arabischen Kultur ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich nach außen hin versagt habe, irgendwie Schande gebracht habe, dann habe ich Schande über die Familie gebracht, Schande über den Vater gebracht und Schande über den Namen gebracht. Ich mag das ja dann immer so in so Mafia-Filmen irgendwie, dann ist immer... Du bist ein Corleone. Und also, weißt du, das ist eine Auszeichnung, so zu heißen, das. Und du darfst mit diesem Namen, wenn du diesen Namen trägst, du wie einen Titel, wie einen Orden, und mit dem darfst du nicht leichtfertig umgehen. Wir in unserer Gesellschaft sind sehr individualistisch geprägt. Für uns ist es bei weitem nicht mehr so stark. Ja, unsere Eltern sagen, ja, der kann ja machen, was er will. Und so, also ist er über 18 und jetzt kann er hingehen und sein Glück suchen oder wie auch immer. Da sind wir anders als der Rest der Welt. Ja, ich denke, in Südamerika roche ist bestimmt auch noch so ein bisschen so diese starke Ehre, Kultur der Ehre. Ja, genau, die sich auf die Familien bezieht. Und wir sehen dieses Denken, dass der Name Gottes, obala, warum ist das jetzt dunkel? Ist ja eigentlich nicht so wichtig, da stehen nur die Überschriften drauf, aber ich habe mir Mühe gegeben und deswegen will ich eigentlich, dass man das sieht. Ah, wunderbar, dankeschön. Im Neuen Testament sehen wir genau dieses Prinzip und dieses Konzept wieder. In Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 41, Apostelgeschichte 5, Vers 41, da kommen die Apostel vom Hohen Rat und der Hohe Rat wollte nicht, dass sie im Namen Jesu reden und die Apostel haben es trotzdem gemacht, die wurden dann noch zwischendurch von einem Engel aus dem Gefängnis befreit und quasi auf die Kanzel direkt geführt und haben wieder im Namen Jesu gepredigt und dann holt der Hohe Rat sie und sagt, haben wir euch nicht geboten, ihr sollt nicht in diesem Namen sprechen. Und dann sagen sie, es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Und dann überlegen sie so, was machen wir jetzt mit denen? Und dann schicken sie sie fort, aber vorher schlagen sie sie, geben ihnen eine Prügelstrafe. Und dann heißt es nun hier von den Aposteln, sie gingen voller Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Die Elberfelder übersetzt das für meinen Geschmack noch ein bisschen besser. Da heißt es, weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Also da waren die Apostel, die wurden geschlagen, die haben geblutet und keine Ahnung, waren richtig verwundet. Und sie waren voller Freude, weil sie wussten, wir haben das für den Namen gemacht. Für den Namen, der auf uns draufgelegt ist, für den Namen Jesu, in dem sie auch gepredigt hatten. Für diesen Namen haben wir gelitten. Und das bringt diesem Namen Ehre und ihnen offensichtlich Freude. Also da war ein ganzes Konzept dahinter und ein Mindset, was uns halt verloren gegangen ist. Und dieser Name, der über uns ausgerufen ist, kommt ja, war ja auch schon vor 2 Wochen ziemlich oft, habe ich von dem Namen gesprochen, der Name Gottes ist Vater. Und jetzt geht es wieder um den Namen, geheiligt werde dein Name. Wenn wir Gott als Vater ansprechen, das betont zuallererst unser Privileg. Das ist das Privileg. Wenn wir jetzt weitergehen in dem Gebet und sagen, geheiligt werde dein Name, ist es nicht mehr unser Privileg in erster Linie, sondern unsere Verantwortung. Also, unser Vater, der du bist im Himmel, Privileg, geheiligt werde dein Name, unsere Verantwortung. Wie komme ich darauf, dass es unsere Verantwortung ist? Punkt Nummer 2, den Namen entweihen. Die Heiligung des Namens Gottes ist unmittelbar mit dir verbunden. Hesekiel 36, ein sehr berühmtes Kapitel. Da steht diese zentrale Verheißung des neuen Bundes: Ich werde Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Götzen will ich euch reinigen und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und dann der wichtigste Vers eigentlich im ganzen Kapitel: Und ich werde machen, dass ihr meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also die zentrale Verheißung des neuen Bundes, dass Gott nicht mehr nur von außen auch etwas auf uns legt, was wir erfüllen, sondern dass er etwas in uns bewirkt, dass wir es überhaupt erst tun können. Das ist Hesekiel 36, also großes Ding. Empfehle ich euch mal zu lesen. Und in diesem Abschnitt davor lesen wir jetzt mal die Verse 20 bis 23. Was denn zu dieser großen Verheißung des neuen Bundes führt? Da heißt es, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Also immer und immer wieder wiederholt sich Gott hier und sagt, das Volk Israel hat durch sein Verhalten, dadurch in dem Zustand, in dem sie waren, und durch sein Verhalten meinen heiligen Namen entehrt. Eigentlich sollten die Völker sehen, wie wir es vorhin gerade gelesen hatten in 5. Mose 28, Vers 9 und 10, eigentlich sollten sie sehen, wie herrlich der Herr ist und wie wunderbar das ist, dass wir zum Volk Gottes oder dass die Juden zum Volk Gottes gehören und wie herrlich der Segen und die Gebote Gottes sind. Aber das Gegenteil ist passiert, als sie in Gefangenschaft geraten sind und nach Babylon verschleppt wurden. Und da tut es Gott leid, sagt er. Mir tut es gar nicht um euch leid. Das wird ja auch nun nicht so oft gepredigt, aber mir tut es gar nicht so sehr um euch leid. Mir tut es leid um meinen heiligen Namen, den ihr entweiht habt. So, das Gegenteil von heilig ist entweiht. Heilig bedeutet separiert, abgesondert. Und wenn dann etwas entweiht wird, dann ist es nichts mehr Besonderes. Nichts mehr, ja, kann man für alles nehmen. Es ist entweiht. Genauso wie es im damaligen Tempel und in der Stiftshütte geweihte, geheiligte Gegenstände gab, die nur für den Gottesdienst gedacht waren. Und als dann die Heiden kamen, die Babylonier und in Jerusalem da den Tempel geplündert haben, die haben das alles entweiht, die haben das in große Säcke gepackt und alles mitgenommen in die Schatzkammer. Und das war entweiht, das war nicht mehr zu gebrauchen. Und genauso kann auch der Name Gottes, der über uns ausgerufen ist, der heilig ist, gerecht ist und der eigentlich demonstrieren sollte, wie wunderbar das ist, mit Gott zu leben. Dieser Name kann ebenfalls entweiht werden. Und dieses Entweihen und dieses Heiligen ist unmittelbar mit uns verbunden. mit den Entscheidungen, die wir treffen, mit dem Leben, was wir leben. Vielleicht sagst du, ach, weißt du, diese kleine Sünde, es tut doch niemandem weh. Aber sie entheiligt den Namen Gottes. Und das ist noch viel schlimmer, als dass es keinem anderen Menschen weh tut. Und da kommen wir ganz schnell zum Kern, was es eigentlich bedeutet, den Herrn zu fürchten. Als David gesündigt hatte, und er hatte ja nicht nur so ein bisschen gesündigt, er hatte ja richtig Dreck am Stecken, mit der Bathseba, da diesen Ehebruch, also er hat ja mit ihr geschlafen, hatte diese Affäre mit ihr, und dann lässt er den Mann umbringen, weil sein kleines Spielchen dann nicht geklappt hat, dann so das Kind als sein Kind auszugeben, oder als das Kind des, wie hieß er nochmal, Uriah heißt er, ne? Ja, danke. Der Uriah, das als sein Kind auszugeben. Und dann kommt, er hat das alles vertuscht und niemand hat es mitgekriegt. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt, die Feinde Gottes lästern über den Namen Gottes. Die Feinde Gottes lästern den Namen des Herrn. Wegen der Sünde, die du begangen hast. Obwohl das niemand wusste. Und dann im Psalm 51 schreibt er, gegen dich allein habe ich gesündigt. Diesen berühmten Bußpsalm. Und wir lesen das und denken, hä? Du hast ja gar nicht gegen Gott allein gesündigt. Du hast ihn Uriah um die Ecke gebracht, ja, hast noch Haufen Leute belogen, hast eine Frau geschwängert, die nicht deine eigene war. Du hast gegen ganz viele hast du gesündigt. Aber für David das Entscheidende war, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er hatte ein Verständnis davon, dass der Name Gottes gelästert wird, dass der Name Gottes entweiht wird, wenn er sich in Kompromiss mit Sünde einlässt. Jeremia, Kapitel 34, Verse 15 und 16. Was zu trinken? Nun seid ihr heute zwar umgekehrt und habt getan, was in meinen Augen richtig ist, indem ihr Freilassung ausgerufen habt, jeder für seinen Nächsten, und vor meinem Angesicht einen Bund geschlossen habt in dem Haus, das nach meinem Namen genannt ist. Was hier passiert ist, es gab alle 50 Jahre das Jubeljahr und da wurde Freilassung ausgerufen. Da wurden alte Schulden, das war eigentlich auch super für unsere Gesellschaft, aber da wurden alte Schulden gecancelt und gesagt, ich erlasse dir das alles. Und hebräische Sklaven, die durften dann einfach nach Hause gehen. Die waren frei. Hebräische Sklaven durften sowieso nur 7 Jahre lang behalten werden. Und dann wurden sie freigelassen. Und hier hat das Volk gesagt, ich nehme das ernst, das Gebot des Herrn, und ich lasse die Sklaven frei, ich lasse die jetzt alle gehen. Und dann heißt es hier, also dass diesen Schwur, diesen Bund haben sie geschlossen in dem Haus, das nach meinem Namen genannt ist. Aber dann hat das Volk Gottes wieder seine Meinung geändert. Aber es reute euch wieder, und ihr habt meinen Namen entweiht, indem jeder seinen Knecht und jeder seine Magd, die ihr nach ihrem Wunsch freigelassen hattet, wieder zurückgeholt habt. Und ihr habt sie gezwungen, eure Knechte und Mägde zu sein. Der Name Gottes wird entweiht, wenn wir den Geboten Gottes ungehorsam sind. Und wenn wir den Geboten Gottes zuwiderhandeln, bringen wir Schmach und bringen wir Lästerung auf den Namen Gottes, der über uns ausgerufen ist. Haltet ihr das noch aus? Ich habe noch 2 Bibelstellen. Ich weiß, es ist jetzt sehr... Es wird dann noch ein bisschen besser, glaube ich. Okay. Römer 2, Vers 24. Jetzt kommen wir ins Neue Testament. Römer 2, Vers 24. Denn der Name Gottes wird euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Hier zitiert Paulus auch wieder den Propheten Jeremia und er sagt, euretwillen wird der Name Gottes gelästert. Also auch im Neuen Testament ist dieses Konzept und diese Wahrheit zu finden. Und dass das Volk Gottes mit dem Namen Gottes untrennbar verbunden ist. Und du siehst es auch, wenn jetzt irgendwie ein großer Leiter, meistens findet es in Amerika statt, da gibt es auch die genügend Leute, die das interessiert. Hier in Deutschland würde das nicht so jemand interessieren. Irgendwie ein berühmter Leiter, vor ein paar Jahren war das mal, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, hat 50 Millionen Christen vertreten. Und dann irgendwann kam raus, der hat sich immer mit so Callboys getroffen, hatte quasi homosexuellen Geschlechtsverkehr mit homosexuellen Prostituierten. Und das war ein Riesenskandal. Und die ganze Welt, wenn sowas rauskommt, ja, wenn jemand vorher sagt, am Sonntag davor, heiligt euch und ihr sollt gerecht sein und ihr sollt für den Herrn leben. Und dann kommen solche Dinge raus. Das bringt einen riesen Schmach und eine Lästerung auf den Namen Jesu. Da lachen die Leute, besonders die Atheisten und alle anderen, die ihre Agenda gegen das Reich Gottes haben. Und sie lachen sich schlapp und sagen, das soll jetzt hier euer Superleiter sein, das soll euer Christ sein. Das soll derjenige sein, der euch repräsentiert. Und sie, durch solches Verhalten bringen wir Schmach auf den Namen Jesu. Das war die sichtbare Dimension, die irgendwann kommt. Jede Sünde hat eine unsichtbare Dimension. Und auch diese unsichtbare Dimension bringt Schmach und Entweihung über den Namen Gottes. Und aber alles, was unsichtbar ist, was wir in unserem Herzen an Sünde haben, das wird irgendwann sichtbar werden. Das sagt der Nathan übrigens auch zu David. Du hast es in einem Winkel getan und niemand hat es gemerkt. Ich werde es dir vergelten, sagt Gott zu ihm, vor aller Augen. Und dieses Gericht kam dann tatsächlich zustande, als dann der eigene Sohn von David, das sind alles nicht so kindgerechte Geschichten, aber der Sohn von David, Absalom, hat dann die zehn Nebenfrauen von David vergewaltigt auf dem Dach und alle in Jerusalem haben das gesehen. Also wegen des Volkes Gottes wird der Name Gottes gelästert. Das Volk Gottes, deswegen sagte ich vorhin, trägt eine Riesenverantwortung für die Heiligung des Namens Gottes, beziehungsweise für die Entweihung. Und jetzt noch die letzte Schriftstelle unter diesem Punkt. 1. Timotheus 6, Vers 1. Da redet Paulus zu den Sklaven, zu christlichen Sklaven. Das Evangelium ging ja überall hin. Das war nicht nur für die Oberschicht, die Schönen und Reichen, sondern das war für alle und auch Sklaven haben sich bekehrt. Aber die konnten dann nicht einfach sagen, ich bin bekehrt, ich bin gerettet und dann sind sie einfach gegangen, sondern die waren ja dann immer noch Sklaven. Und das war ein Riesenthema damals in der Gemeinde. Wie sollten die sich verhalten? Und hier heißt es, diejenigen, die als Knechte, besser übersetzt, als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Paulus bringt diesen Zusammenhang genauso und sagt, ihr, wie ihr arbeitet, wie ihr eure Herren behandelt, ja, das sind keine Angestellten. Übrigens, ja, das sind jetzt keine Chefs oder sowas, das kann man jetzt mit heute nicht vergleichen. Wir sind keine Sklaven, Halleluja. Nicht von unseren Chefs. Wir haben die Freiheit zu kündigen, wenn wir das wollen. Aber Paulus bringt das in Verbindung und sagt, so wie du deinen Herrn behandelst, lieber christlicher Sklave, hat das Auswirkungen auf den Namen Gottes. Ob er verlästert wird oder ob er nicht verlästert wird. Wir tragen eine Verantwortung. Wie gedenkt dran, wir haben auch ein Riesenprivileg, das haben wir vor 2 Wochen behandelt. Wir haben ein Riesenprivileg. Aber dieses Privileg, nach dem Namen Gottes genannt zu werden, Teil der Familie Gottes zu werden, geht auch einher mit Verantwortung. Und das Bewusstsein für diese Verantwortung nennt man Furcht Gottes. Drittens. Gebet für Heiligung. Also ist das Gebet, geheiligt werde dein Name, nicht ein metaphysisches, poetisches Gebilde, was wir irgendwie in die Weiten der Galaxie ausrufen und es klingt irgendwie fromm, aber keiner weiß, was es bedeutet. Dieses Gebet ist ein Gebet für uns eigentlich. Wir beten für uns selber. Das Gebet, geheiligt werde dein Name, ist ein Gebet für uns, dass wir in der Heiligung verharren und vorankommen. Und in diesem Gebet steckt nicht nur die Bitte, dass Gott das irgendwie macht, sondern gleichzeitig steckt darin eine Hingabe an die Ehre Gottes, eine Hingabe an die Heiligung des Namens Gottes. Und seine Gebote, steht hier noch. Es ist eine Hingabe an seine Gebote, an seine Ehre, an seinen Namen. Es ist eine Hingabe an Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, weil das ist das höchste Gebot. Als letzte Schriftstelle gehen wir mal zu 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, das bedeutet sein eigener Körper, ja, unser Körper ist ein Gefäß für Gott, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht, das eine war die Selbstheiligung, das andere ist jetzt Heiligung in der Nächstenliebe, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Heiligung ist ein ständig fortschreitender Prozess. Es gibt zwei Arten von Heiligung. Eine Heiligung, die erhalten wir sofort, wenn wir zum Glauben kommen. Jesus heiligt uns, er sagt, du darfst in den Himmel kommen. Alles ist unter meinem Blut. Das ist eine Art von Heiligung. Und die ist total biblisch und die finde ich richtig toll. Nur falls da Zweifel aufkommen. Und dann gibt es noch eine andere Art von Heiligung. Und das ist, dass diese beschreibt das fortschreitende Werk in uns, wo wir verändert werden, wo in uns, in unserer Haltung, in unserer Seele, in unseren Handlungen, wir mehr und mehr und mehr ähnlicher mit Jesus werden. Und das ist das, was Paulus hier meint. Heiligung ist der ständig fortschreitende Prozess, in dem Gott uns verändert. Und das ist nicht nur, dass er uns verändert durch Buße, das tut er auf jeden Fall, ja, Buße gehört auch noch zum christlichen Lebenswandel definitiv dazu. Es ist auch, dass er uns heilt von Verwundungen aus der Vergangenheit. Und dass das, was manchmal das verrückte Verhalten, was wir manchmal an den Tag legen, ja, dass wir ausrasten, wenn irgendwie eine Person sich irgendwie komisch verhält und wir flippen völlig aus, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie so sündig sind, sondern es hat was damit zu tun, dass Jesus uns heilen, dass da Dinge sind, die ungeheilt sind in unseren Seelen. Und die möchte Jesus heilen. Und das gehört auch zur Heiligung. Und er lässt uns reifen. Halleluja, sage ich da, wenn ich an Frühjahr denke. Letzte Woche habe ich ja die Fotos gezeigt, wo ich Gott so dankbar bin, dass ich heute ein anderer bin als vor 10 Jahren und dass ich hoffentlich ja in 10 Jahren ein anderer sein werde als heute, weil Gott mich in einen Reifeprozess hineingestellt hat und mich verändert. Das hat nicht unbedingt was mit Sünde oder mit Verletzungen zu tun. Es ist einfach ein normaler Reifeprozess, in dem sich jeder Mensch befindet. Und in dem möchte Gott uns führen. Denn oft stecken wir fest in Dingen, die uns von unserer Familie mitgegeben wurden, die aber nicht von Gott kommen. Geheiligt werde dein Name ist eine Hingabe und eine Aufforderung. Gott lädt uns ein, gemeinsam, weil er eben unser Vater ist und weil es ihm viel liegt an seinem Namen, haben wir gerade gelesen in Hesekiel 36. Es geht mir gar nicht so um euch, mein heiliger Name wurde entweiht. Er lädt uns ein, diese Priorität auch zu unserer Priorität zu machen. Und das gehört zur Herzensbeziehung mit Gott. Ein Empfinden und ein Gespür für die Ehre Gottes, für die Heiligung des Namens Gottes zu empfangen. Und dass es eben nicht egal ist, wenn ich Sünde in meinem Leben habe. Dass es eben nicht egal ist, wie ich mit meinem Gegenüber umgehe. Dass es eben nicht egal ist, wie ich mich auf Arbeit vor meinen weltlichen Kollegen verhalte. Sondern dass der Name Gottes, die Ehre Gottes auf dem Spiel steht. Und er lädt uns ein, weil er uns gern hat, zu sagen, und weil er uns akzeptiert als vollwertiges Familienmitglied und sagt, du hast jetzt meinen Namen bekommen. Und damit gehen riesige Privilegien einher. Aber eben auch Verantwortung. Roche, können wir das eine Lied noch spielen, was du noch auf Lager hast? Ich bete mal noch gemeinsam mit euch. Vater, geheiligt werde dein Name. In unserem Leben, in unseren Herzen. Herr, wir hören dieses Wort und wir sehen, da steht so viel auf dem Spiel und da gibst du uns eine solch große Verantwortung, weil du uns eben als vollwertige Söhne und Töchter angenommen hast. Schenkst du uns nicht nur Privilegien, sondern auch Verantwortung. Herr, ich bitte dich, dass du, Geist Gottes, du bist der Geist der Furcht des Herrn, dass du dieses Empfinden für den Namen Gottes, für die Heiligung des Namens Gottes und für die Entweihung des Namens Gottes in unsere Herzen legst. Und dass du uns das zu einem Anliegen machst. Herr, wir danken dir, dass du deinen Namen auf uns gelegt hast. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit der höchsten Berufung, die es gibt, Gemeinschaft zu haben mit Jesus, Bruder und Schwester von Jesus zu sein, mit zu erben mit Jesus. Herr, ich bitte dich, dass die Netzwerkgemeinde, dass jeder einzelne von uns, die wir heute hier sind, ein Grund dafür wird, dass der Name Gottes gerühmt wird. Für uns in Buße, für uns in Heiligung, für uns in Reifungsprozesse hinein. Auf dass wir deinem Namen mehr und mehr und mehr Ehre bringen. Und dass du gerühmt wirst, dass Menschen, wenn sie uns sehen, wenn sie uns betrachten, wie wir miteinander reden, wie wir zu ihnen reden, wie wir ihnen Liebe zeigen, dass sie dann sagen, dieser Gott ist lebendig und dass dein Name geehrt wird. Danke, Herr, dass du uns dafür Gnade schenkst, dass du uns dafür in uns drinnen etwas bewirkst. Du wirst machen, dass wir in deinen Ordnungen leben und deine Rechtsbestimmungen bewahren und tun. Du wirkst es in uns und dazu laden wir dich ein, sodass dein Name gerühmt und geehrt wird und dass du groß gemacht wirst durch uns. In Jesu Namen. Amen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst. unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.